Wenn ein Hadith sagt, eine Frau muss dem Mann jederzeit sexuell gefügig sein, sonst würden sie die Engel fluchen, kann das nicht im Sinne des Islam sein und kann das auch nicht im Sinne des Korans sein.
Salam und Hallo zu einer neuen Folge von Islam ist. In dieser Folge werden wir über islamischen Feminismus sprechen. Mit dabei habe ich eine ganz besondere Gästin. Hallo Dina.
Hallo.
Die meisten von euch, die sich schon einmal mit islamischem Feminismus beschäftigt haben, werden wahrscheinlich von Dina gehört haben. Im deutschsprachigen Raum ist Dina El-Omari als Expertin für islamischen Feminismus bekannt. Ich möchte euch Dina El-Omari einmal kurz vorstellen. Sie hat Islamwissenschaft, Romanistik und Germanistik in Münster studiert und dort auch in Islamwissenschaft promoviert. 2021 hat sie habilitiert mit dem Thema feministische Koranexegese, ganz verkürzt gesagt. Seit 2022 ist sie Professorin für islamische Theologie in Münster. Habe ich etwas Wichtiges ausgelassen?
Ja, perfekt.
Hast du auch so eine enge Bindung zu der Uni, in der du nun schon so lange bist? Erst als Studentin und dann als Lehrende. Also für mich war meine Uni immer so eine Art zweites Zuhause. Wie ist es bei dir?
Ja, absolut. Also ich bin ja jetzt schon seit 2002 in Münster, also direkt nach dem Abitur nach Münster gegangen und habe hier ja meinen Magister gemacht, dann die Dissertation. Die Habil habe ich in der Uni Köln eingereicht, aber ich bin ja hier vor Ort quasi auch ja seit eh und je auch dann angestellt, also seit 2013 in der islamischen Theologie. Zwischenzeitlich war ich auch am Exzellenzcluster für Religion und Politik der Uni Münster und jetzt wieder im Zentrum für islamische Theologie.
Das ist sehr schön, dann scheinst du dich ja dort sehr wohl zu fühlen.
Ja.
Kommen wir zu unserem Thema. Islamischer Feminismus. Was bedeutet für dich persönlich Feminismus und was ist deine Motivation, dich mit dem Thema so intensiv zu befassen?
Ja, also Feminismus bedeutet für mich erstmal grundsätzlich die Subjektwerdung von Frauen. Also das heißt, dass wir Frauen nicht mehr als Objekte betrachten, in überhaupt keinem Kontext, sondern eben, dass Frauen als Subjekte wahrgenommen werden und dass sie eben die gleichen Rechte halten wie Männer in allen Bereichen, sei es jetzt in persönlichen Bereichen, als auch eben auf gesellschaftlicher Ebene, sozialer Ebene, beruflicher Ebene, politischer Ebene. Also dass da eben eine Gleichstellung zwischen den Geschlechtern herrscht und keine Benachteiligung von Frauen entsteht aufgrund ihres Geschlechts.
Und wie unterscheidet sich islamischer Feminismus von in Anführungsstrichen normalem Feminismus und was sind die Besonderheiten davon?
Der normale, säkulare Feminismus, sage ich jetzt mal, argumentiert ja in der Regel nicht mit religiösen Wissen oder religiösen Argumenten, sondern geht einfach grundsätzlich von einer gegebenen Gleichstellung aus von Mann und Frau, die es eben zu etablieren gilt. Und es ist eigentlich eher eine politische Theorie grundsätzlich erstmal gewesen. Der islamische Feminismus war auch zunächst am Anfang auch eine gesellschaftliche Bewegung, also gerade auch am Anfang des 20. Jahrhunderts in Ägypten maßgeblich geprägt, ist es eben als eine gesellschaftliche Entwicklung entstanden, wo Frauen sich eingesetzt haben für mehr Bildung, für mehr Rechte im System und so weiter. Aber dieser islamische Feminismus ist eigentlich seit jeher auch geprägt von religiösen Argumenten. Also dass man halt eben auch versucht hat, mittels der Religion zu argumentieren, warum der Islam eben auch eine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau befürwortet und auch als Ziel verfolgt. Diese religiösen Argumente wurden im Laufe der Zeit immer mehr oder schwerwiegender, vor allen Dingen ab den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, weil durch das Erstarken des Islamismus, der ja auch sehr stark mit den Quellen argumentiert, hat man dann das Bedürfnis entwickelt, ebenfalls diese Quellen zu nutzen und zu zeigen, dass diese Quellen eben sich auch für eine Gleichberechtigung aussprechen. Und das ist übrigens auch meine Motivation, weil das hattest du in deiner ersten Frage gefragt, das ist meine Motivation, weil ich fest davon überzeugt bin, dass im Sinne des Islams ist, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind, dass das in der Schöpfungsordnung schon gegeben ist, dass Gott uns das in der Schöpfungsordnung im Koran ganz klar zeigt und dass das unser Kompass sein sollte für alles, dass eben Männer und Frauen gleichgestellt sind.
Und ist das jetzt in Deutschland dann eher neues Thema oder gibt es schon viel dazu und viele, die sich damit befasst haben?
Naja, also in Deutschland ist das ein recht junger Diskurs, gerade jetzt auch mit dem Entstehen der islamischen Theologien auch ein akademischer Diskurs geworden, der dann aber wiederum auch in die breite Masse schwappt. Wir sehen es auch ganz klar über Social Media zum Beispiel. In den letzten Jahren wird es immer mehr, also immer mehr adressiert. Der Diskurs ist aber durchaus schon älter. Also die frühesten Vertreterinnen, die wir ja jetzt auch hier maßgeblich maßgeblich rezipieren oder lange rezipiert haben. Amina Wadud, Asma Balas und so weiter. Das sind alles Personen, die schon in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts angefangen haben zu wirken, die den Diskurs schon angestoßen haben und auch maßgeblich geprägt haben eine ganz lange Zeit. Mittlerweile ist der Diskurs sehr groß. Es gibt neue Thesen, neue Ideen. Alte Ideen werden zum Teil auch diskutiert oder kritisiert. Das heißt, wir können jetzt schon davon ausgehen, also wenn man das jetzt wirklich global sieht, dass das ein immer mehr, also stark zunehmender Diskurs ist, auf jeden Fall.
Was glaubst du, warum es gerade so in diesen radikalen, extremistischen Kreisen zur Ablehnung des Feminismus kommt? Man sieht es ja online immer mehr. Feminismus wird dämonisiert, auch ein bisschen für so Missstände innerhalb der muslimischen Community angesehen oder eben als Argument genommen, um Frauenrechte abzusprechen. Was glaubst du, woran das liegt?
Naja, das liegt vor allen Dingen daran, dass es natürlich ein Machtdiskurs ist. Also, dass die Männer, die jetzt ein Problem damit haben, dass Frauen sich für Gleichberechtigung einsetzen, wie auch immer sie das dann nennen, ob sie das jetzt Feminismus oder einfach nur Einsatz für Gleichberechtigung nennen. Also, die Männer, die sich eben davor fürchten, die fürchten natürlich um ihre Macht. Also, das ist natürlich ein großes Privileg, wenn man als Mann davon ausgehen kann, man ist höher gestellt und man hat eine bessere Position. Man ist eher hier das Subjekt. Die Frauen sind hier eher das Objekt. Dann ist das natürlich eine gewisse Machtstellung und man fühlt sich dadurch bedroht, wenn diese Machtstellung irgendwie an ihr gerüttelt wird. Und dann kommt man schnell mit dieser Keule, dass das unislamisch sei, dass das etwas Neues sei, etwas Verwerfliches sei, was aber de facto nicht der Fall ist, wenn wir uns eben einfach die Geschichte anschauen des Islams, wenn wir uns die frühe Zeit des Islams anschauen, wie viel positive Anstöße es gibt in Richtung Gleichberechtigung, wie viele starke Frauen es zu der Zeit gab, als der Prophet gelebt hat und auch danach und wie viele Frauen es auch einfach in der Wissenschaftsgeschichte, in der islamischen Wissenschaftsgeschichte gibt, die eben aktiv mitgewirkt haben, die aber alle, das wird alles eben sehr stark marginalisiert, beziehungsweise es wird reduziert auf bestimmte Frauenbilder, die aber eigentlich mit der Realität nichts zu tun haben. Also dieses Frauen sollen zu Hause bleiben und möglichst sich zurückhalten und sich auf den Haushalt konzentrieren nur und Mütter sein, das ist nicht das Bild, was wir eben sehen, gerade in der ersten Generation, wo die Frauen aktiv in der Gemeindebildung beteiligt waren, in verschiedenen Kontexten mitgewirkt haben, sogar in Kriegssituationen mitgewirkt haben. Also das waren schon auch, wir haben auch wirklich starke Frauenrollenbilder, ja. Und die haben wir übrigens auch ja auch im Koran, ne? Also wenn wir uns anschauen, zum Beispiel die Königin von Saba, ist ein recht starkes Frauenbild, was dort präsentiert wird und so weiter. Also es gibt schon sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte und sehr viele Vorbilder, die uns Gott auf unterschiedlichen Wegen mitgeteilt hat und die auch als Orientierung dienen können.
Ja, sehr interessant. Es kommt wahrscheinlich immer drauf an, mit welcher Brille man drauf schaut. Denn die erste Generation ist ja immer die, die genannt wird, um diese Heldenbilder, diese Männlichkeitsbilder darzustellen. Es wird ja immer gesagt, die Sahaba waren so und man muss ihnen komplett nachahmen. Ja, die Frauen werden aber dabei ganz oft ausgeblendet. Und wenn Frauen dann genannt werden, dann meistens als diejenigen, die sich irgendwie hinter einem Schleier verborgen haben. Deswegen total spannend, dass es dann, wenn man aus der feministischen Perspektive guckt, dass man da ganz andere Aspekte auch sieht aus der ersten Generation.
Ja, absolut, absolut. Und da sind mir auch ganz spannende Erzählungen von Frauen, also von Ehefrauen, die mit dem Propheten sogar über die Bedeutung von Koranversen diskutiert haben und so weiter. Also wenn man richtig reingeht in die Quellen, dann wird man einiges entdecken, was eben sehr stark marginalisiert wurde in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten.
Was meinst du, mit welchen Hindernissen haben speziell muslimische Frauen und Mädchen oft zu kämpfen oder auf welche Hindernisse stoßen sie?
Ja, also es kommt darauf an, von welcher Seite man diese Frage beantwortet. Also zunächst einmal, wenn man nochmal darauf zurückgeht, was du im Vorfeld gefragt hast, also natürlich die Hindernisse, wenn man sich für Gleichberechtigung einsetzt, sind, dass dann Vorwürfe kommen, wie das ist etwas, das ist eine Neuerung, der Islam hat ein ganz klares Frauen- und Männerbild und da wäre alles schon ganz klar formuliert, also dass Frauen eben in der Mutterrolle sind und so weiter. Das sind natürlich immer wieder Vorwürfe, die kommen, also dieser Vorwurf der Erneuerung. Gleichzeitig oder auf der anderen Seite, wenn wir jetzt von Frauen reden, im Alltag, also in den muslimischen Strukturen, was können da für Probleme auftauchen, ist zum Beispiel, wenn Frauen als Objekte behandelt werden, zum Beispiel in der Ehe, wenn beschrieben wird, also warum Männer ihre Frauen heiraten, dass sie eben den Männern sozusagen jederzeit sexuell zur Verfügung zu stehen hätten, dass Frauen kein Verweigerungsrecht in diesem Sinne haben, wenn dann auch mit prophetischen Überlieferungen argumentiert wird, also eine ganz bekannte hier ist ja, dass immer wieder dann zitiert wird, der Prophet habe gesagt, dass wenn eine Frau sich dem Mann verweigere, dass die Engel sie die ganze Nacht fluchen, also das heißt, hier ist nicht nur der Druckmechanismus da, dass der Mann an sich schon für sich das Recht beansprucht, Anspruch, sondern er legitimiert das auch nochmal göttlich, prophetisch. Und das macht das natürlich nochmal schwieriger. Also immer, wenn es darum geht, dass Frauen zu Objekten werden, wenn Frauen nicht mehr Herr der Lage sind oder Frau der Lage sind, besser gesagt, dann kommen sie in ganz große Dilemmasituationen und dafür brauchen sie auch Antworten. Also die fehlen dann aber eben auch zum Teil, weil dann darauf verwiesen wird, ja, aber der Prophet hat das halt so gesagt, dann ist das auch so oder im Koran steht dies und dann musst du das so machen. Das sind ganz, ganz große Problemfelder eigentlich.
Was mir jetzt abgesehen von dem religiösen Aspekt auffällt, ist, dass sehr viele Narrative sich mit den rechten Narrativen ähneln. Also dass das Frauenbild, dieses patriarchale Frauenbild und dass der Mann die Privilegien hat und kontrolliert, das ist sehr oft in rechten Milieus oder in diesen Incel-Szenen nennt man das ja, glaube ich, ist es oft so, dass da so diese Männerzusammenschlüsse sind, die sich in Misogynie vereinen. Das ist ja sehr oft sehr ähnlich.
Absolut. Also die Rhetorik ist die gleiche. Also wenn man wirklich die Kategorien herausfiltern würde, worauf kommt es an bei dem Frauenbild und auch bei dem Männerbild, dann würde man hier ganz klar Parallelen sehen. Also da stimme ich dir völlig zu.
Jetzt kommen wir doch nochmal zurück zu dem religiösen Aspekt und zwar zu dem Thema spiritueller Missbrauch. Könntest du ganz kurz erklären, was das ist und wie man sich dagegen schützen kann?
Spiritueller Missbrauch beschäftigt uns ja jetzt gerade derzeit sehr stark auch in der islamischen Community, ist aber eigentlich ein Thema, was eben schon lange im angloamerikanischen Raum auch diskutiert wird. Also da geht es eben darum, dass zum Beispiel männliche Prediger Frauen aktiv beeinflussen, manipulieren, ihre Grenzen zu überschreiten, sich zu isolieren von der Community und eigentlich sie so weit manipulieren, dass sie eben Dinge tun, die sie im Normalfall niemals tun würden. Ja? Und da zählt eben einfach gerade auch dieses Grenzen auflösen sehr stark dazu. Und beim spirituellen Missbrauch kommt eben auch hinzu, dass da eben auch eine religiöse Komponente eine starke Rolle spielt. Also man als Prediger sozusagen auftritt, als hätte man Gott im Rücken, der einen dann auch noch bestätigt in dem, was man tut. Und wenn man dann aber Dinge tut, die eigentlich missbräuchlich sind, dann hat das nochmal eine gravierendere Dimension, weil man das ja quasi auch, das Opfer wirkt es so, würde der Täter von Gott noch die Bestätigung dafür bekommen, für das, was er da macht. Was natürlich nicht der Fall ist, aber der Prediger oder der Theologe vermittelt es eben so. Das heißt eigentlich, was da eben passiert sind, dass die Frauen eben sehr stark manipuliert werden und sich natürlich darauf verlassen, dass hier jemand redet, der eine Autorität darstellt, also sei es erst Prediger, sei es erst islamischer Theologe. Und im Grunde genommen hat er aber nicht im Sinne jetzt was Positives für die Frau, sondern er will aus dieser Beziehung etwas profitieren. Also sei es, in der Regel ist es eigentlich so, dass es sich um ein Verhältnis von Männern, männlichen Predigern, islamischen Theologen gegenüber von Frauen hält, dann ist es in der Regel so, dass es darum geht, Frauen auch sexuell zu missbrauchen, auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Also es geht aber immer um eine sexuelle Komponente eigentlich. Und das Problem ist, dass eben die betroffenen Frauen nicht merken, dass sie manipuliert werden, nicht merken, dass sie missbraucht werden. Sie werden so benebelt, dass sie nicht mehr selber unterscheiden können, eigentlich, was da jetzt gerade passiert. Aber man merkt einfach, oder die Frauen merken dann einfach, wenn sie sich in einem Moment der Ruhe hinsetzen, dass sie sich total von sich selber entfremdet haben, dass sie sich total selbst fern sind, weil sie ja ihre Grenzen die ganze Zeit aufweichen. Sie merken, dass spirituell etwas nicht mehr stimmt. Also irgendwas fühlt sich nicht mehr richtig an. Das Bauchgefühl sagt eigentlich oder schreit im Hintergrund die ganze Zeit, da läuft irgendwie was schief. Aber das kann man eben nur wissen, wenn man sich als Frau auch mit dem Thema spiritueller Missbrauch mal auseinandergesetzt hat. Und grundsätzlich sollte man immer misstrauisch sein, wenn ein bekannter Prediger oder ein bekannter islamischer Theologe aus dem Nichts zum Beispiel auf einen zukommt und auf einmal persönliche Gespräche mit einführt, dann switcht in intime Sphären, Themen anspricht, die Sexualität betreffen und so weiter, als wenn es zu schnell auch persönlich wird und es gar nicht mehr um einen sachlichen theologischen Inhalt geht, dann weiß man, okay, hier stimmt eigentlich schon irgendwas nicht, hier wird schon irgendwie so der Weg bereitet. Was nicht heißt, dass jetzt jeder islamischer Theologe, wenn er jetzt eine Frau anspricht, das in die Richtung geht, das will ich auf gar keinen Fall sagen. Geht jetzt hier wirklich nur um diesen konkreten Fall, also wenn eben keine ernste Absicht dahinter ist, sondern wenn man das nur tut, weil man eben von der Frau sich etwas erhofft, was auch nichts Längerfristiges sein soll.
Wenn ihr schon einmal mit spirituellem Missbrauch konfrontiert worden seid oder etwas erlebt habt, wobei ihr denkt, dass da etwas nicht stimmt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. Weitere Infos packen wir euch in die Folgenbeschreibung. Dina, wozu braucht es islamischen Feminismus?
Also es braucht islamischen Feminismus, weil wir leider immer noch innerhalb des Islam sehr starke, oder in islamischen Diskursen, sage ich mal, immer noch sehr starke patriarchale Mechanismen haben. Also dass immer noch an bestimmten Rollenvorstellungen festgehalten wird oder man meint, dass diese bestimmten Rollenvorstellungen für alle Zeiten gelten. Also dass man sich nicht öffnet dafür, dass es eben eine ganze Bandbreite von verschiedenen Männer- und Frauenrollen auch innerhalb des Islams immer gab und auch gibt, solange wir nicht von einem Verständnis ausgehen, dass eben Frauen absolut gleichberechtigt betrachtet zu den Männern, dass Frauen als Subjekte betrachtet. Also wenn wir nicht in so einem Diskurs landen, brauchen wir Feminismus. Also solange wir nicht dort sind, dass eben Frauen komplett als Subjekte betrachtet werden. Und das bedeutet eben auch, dass wir nicht permanent darüber diskutieren, was Frauen machen, was Frauen anhaben, was Frauen nicht anhaben, ob Frauen eine Kopfbedeckung tragen oder ob Frauen keine Kopfbedeckung tragen, ob Frauen schuld an dies oder jenem sind. Also dieser Fokus immer auf den Frauen, solange der im Vordergrund steht innerhalb vieler islamischer Diskurse, brauchen wir Feminismus, denn der sorgt dafür, dass wir das kritisch hinterfragen und dass wir eben auch dafür sorgen, diese Diskurse einfach auch aufzulösen und aufzubrechen.
Du hast dich ja jetzt auch wissenschaftlich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Deswegen wollte ich dich mal etwas fragen. Wir haben ja jetzt eine Expertin hier sitzen. Erstmal, was ist ein historisch-kritischer Umgang mit den Quellen und warum ist das wichtig?
Ja, also ein historisch-kritischer oder historisch-literaturwissenschaftlicher Zugang, es gibt auch den historisch-theologischen Zugang, alle haben eigentlich den gleichen Anspruch. Alle möchten den Koran als erstes in seinen historischen Kontext verorten, aber nicht da bleiben, sondern ihn erstmal nur verstehen im historischen Kontext. Um zu verstehen, was war da damals los, was war die mögliche Absicht hinter dem Text, was ist die Richtung, in die der Text eigentlich gehen will. Also das ist der erste Schritt, den man macht, um dann in einem zweiten Schritt eben zu fragen, und was bedeutet der Text heute für mich? Also das heißt, das sind zwei ganz wichtige Schritte. Und natürlich bedeutet das auch gleichzeitig die Frage, von was für einem Gottesbild wir auch ausgehen, um den Text im historischen Kontext überhaupt zu verstehen. Und da gibt es unterschiedliche Alternativen, also jetzt zum Beispiel in Bezug auf die Geschlechtergerechtigkeit. Spielt Gerechtigkeit eine große Rolle. Also die Frage danach, ist Gott gerecht? Also ist das Gottesbild, was von dem wir ausgehen im Koran, ist es ein gerechter Gott? Und das muss man theologisch begründen, dass das so ist. Also es reicht nicht zu sagen, ja, natürlich ist Gott gerecht, sondern ich muss im Koran selber zeigen, dass wirklich Gott auch gerecht ist. Also theologisch muss man das erstmal konstruieren. Gerade in Bezug auf das Thema Geschlechtergerechtigkeit kann man das auch ganz wunderbar in der Schöpfungsordnung machen. Denn die Schöpfungsordnung, wie Gott sie uns im Koran präsentiert, ist eine absolut gerechte Schöpfungsordnung. Also Gott hat die Welt eben auf der Grundlage von Gerechtigkeit aufgebaut. Also er benutzt im Koran immer wieder dieses Bild der Waage. In diesem Zusammenhang erwähnt er auch eben die Geschlechter oder die Erschaffung der Geschlechter. Und da kann man sehr schön dran sehen, dass es eben also die Idealvorstellung der Welt ist eine absolut gerechte. Was jetzt in Raum und Zeit passiert, das ist ja das, was wir alle wissen, es passieren unglaublich viele Ungerechtigkeiten. Deswegen brauchen wir auch den jüngsten Tag, um diese gerechte Schöpfungsordnung wiederherzustellen. Aber Gott gibt uns eigentlich den Kompass im Koran, indem er uns zeigt, meine Schöpfungsordnung ist gerecht, absolut gerecht. Und auch die Geschlechter sind auf einer Stufe. Und es liegt an uns, diese Schöpfungsordnung herzustellen. Ich brauche eben den historischen Zugang, um zu zeigen, dass es schon zum damaligen Zeitpunkt auch ein Anliegen war, also dass der Text durchaus Fortschritte bringt für Frauen, um zu sehen, es gibt eine Richtung in Gerechtigkeit. Also der Text zeigt mir diese Richtung schon, aber natürlich damals, wir reden von 23 Jahren, also der Prophet hat 23 Jahre gewirkt, ist nicht zu erwarten in 23 Jahren, dass wir von einer patriarchalen Gesellschaft zu einer absolut geschlechtergerechten Gesellschaft kommen, sondern dass wir diese Anstöße im Text sehen, herausfinden, wo die sind und die dann fortdenken, weil der Koran eben Reformen nur in Schritten einführt. Also wir haben bestimmte Reformen, die sind vollendet. Zum Beispiel das Alkoholverbot, das können wir ganz klar sehen, dass es eben in Schritten, oder das Weinverbot, dass es in Schritten eingeführt wird. Das gibt uns einen Hinweis darauf, dass Reformen schrittweise eingeführt werden. Wir sehen aber andere Reformen, zum Beispiel, dass die Sklaverei noch nicht komplett abgeschafft wurde, aber dass es einen Weg dorthin geht. Also das ist ganz klar, der Koran den Weg ebnet in Richtung Abschaffung. Und deshalb ist das wichtig, das eben zu verstehen, auch im historischen Kontext, also oft zu verstehen, dass der Islam ja damals auch nicht die Struktur, diese gesellschaftliche Struktur gebildet hat, sondern in einer gesellschaftlichen Struktur entstanden ist. Und diese gesellschaftliche Struktur von innen heraus verändern möchte. Und das passiert natürlich nur schrittweise. Und deshalb ist es wichtig, dass man nicht sagt, okay, man bleibt hier stehen. also nach dem Tod des Propheten, jetzt ist hier das Ende, sondern der Koran hat uns einen Kompass gegeben, hat uns gezeigt, wohin es gehen soll. Und jetzt müssen wir als Exegeten das weiterdenken und fortdenken in den aktuellen Lebenssituationen. Und das bedeutet natürlich im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit, wenn Gott uns den Kompass gibt und uns zeigt, die perfekte Geschöpfungsordnung ist gerecht, bedeutet das auch für die Geschlechter, dass es absolut gerecht sein muss und dass es eine Gleichstellung sein muss auch. Also dass es da keine Unterschiede gibt zwischen den Geschlechtern.
Du hattest vorhin einen Hadith genannt, der oft genutzt wird, um Frauen sexuell gefügig zu machen. Wie gehst du mit frauenfeindlichen Hadithen um?
Ja, also ich meine, bei den Hadithen ist das ja nochmal deutlich schwieriger als beim Koran, weil wir bei den Hadithen das Problem haben, dass sie ja viel später gesammelt wurden, als der Koran verschriftlicht wurde. Also der Koran, den können wir relativ früh in einer schriftlichen Form belegen, dass der schon existiert hat, verschriftlicht. Also mündlich wissen wir es ja sowieso, aber verschriftlicht. Bei den Hadithen sagt man 150 bis 200 Jahre nach dem Propheten hat die Systematisierung angefangen. Dann wurden bestimmte Werke kanonisiert. Also wir rezipieren heute immer Muslim und Bukhari. Wurde früher auch stark kritisiert. Warum jetzt diese beiden? Die haben sich dann irgendwann durch verschiedene Kanonisierungsprozesse durchgesetzt. Was aber nicht heißt, dass alles, was im Bukhari und im Muslim steht, wirklich auch so vom Prophet gesagt wurde. Also es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen. Also erstens einmal kann man natürlich historisch kritisch auch bei den Hadithen arbeiten. Also zu schauen, kann man irgendwie das Ganze nochmal neu bewerten, schauen, was haben wir an Informationen, was der Prophet möglicherweise gesagt hat und was nicht. Was haben wir für Informationen über die Tradenten? Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, mit dem Inhalt des Textes auch mehr zu arbeiten, als mit den Ketten vor allen Dingen auch. Also, dass wir nicht so stark jetzt von Tradent A nach B nach C wurde dies und jenes gesagt, nach diesem Stille-Post-Prinzip so ein bisschen, sondern auch uns den Text, den Inhalt des Textes anschauen und gucken, geht das konform eigentlich mit dem, was der Koran sagt? Und immer da, wo es eben eigentlich nicht mehr konform geht, müsste man das nicht dann eigentlich ablehnen. Und dann kommt ja in diesem Zusammenhang auch noch dazu, dass der Prophet natürlich in unterschiedlichen Kontexten Unterschiedliches gesagt hat. Also das, was wir heute so stark immer machen, der Prophet hat XY gesagt, als ob das alles gleichzeitig gesagt worden wäre. Das ist schon mal höchst problematisch, weil wir ja gar nicht wissen, wann, zu wem der Prophet was gesagt. Und das sehen wir übrigens auch sehr schön an der Kritik Aishas, wenn Aisha Abu Huraira, der ja eigentlich fast alle frauenfeindlichen Hadithe weiter tradiert hat, der wird ja sehr stark von Aisha kritisiert, weil er ja auch Texte aus dem Zusammenhang gerissen haben soll. Es gibt ja dieses bekannte Hadith, von, was immer auch dem Propheten in den Mund gelegt wird, dass der Prophet gesagt haben soll, wenn zum Beispiel, ich kann es nicht genau im Wortlaut, aber wenn eine Frau und ein Esel oder ein Hund von einem Betenden hergehen, dann wäre das Gebet ungültig. Ja? Und da wird dann eben Aisha zitiert, die gesagt haben soll, dass der Prophet es über eine Gruppe gesagt habe, dass die das sagen würden. Also nicht die Muslime. Also er hat gesagt, XY sagt, so und so ist das ungültig. Das bezieht sich nicht auf die Muslime. Das heißt, dieser Zusatz, der macht ja schon eine ganz andere Aussage aus dem Text. Ja, also XY hat gesagt oder der Prophet hat gesagt. Das ist zum Beispiel auch eine Strategie, also unter anderem Fatima Menessi macht das ja sehr stark, diese Person Abu Huraira zu dekonstruieren und zu zeigen, dass er eigentlich auch ein starkes Problem mit Frauen hatte zum Beispiel. Es offensichtlich ist, dass er eben sehr viele frauenfeindliche Hadithe übermittelt hat. Also es gibt da verschiedene Strategien, um damit umzugehen. Wir müssen einfach aber auch einfach klar an einen Punkt kommen. Wenn ein Hadith sagt, eine Frau muss dem Mann jederzeit sexuell gefügig sein, sonst würden sie die Engel fluchen, kann das nicht im Sinne des Islam sein und kann das auch nicht im Sinne des Korans sein. Also das widerspricht dem Prinzip der Barmherzigkeit und der Liebe, was ganz klar als Grundlage der Beziehung formuliert wird in Vers 30, 21. Und deshalb muss so etwas verworfen werden. Also das ohne Wenn und Aber können wir so etwas nicht als Grundlage für eine Beziehung sehen. Ja, weil das einfach ein Freifahrtschein für sexueller Missbrauch ist, ein Freifahrtschein für Vergewaltigung ist, ein Freifahrtschein auch für überhaupt jede Form von Missbrauch von Frauen. Und deshalb müssen wir da eigentlich ganz klar auch Nein zu sagen zu solchen Überlieferungen.
Denkst du, es hat sich in letzter Zeit etwas getan an den Ansichten zu dem Thema innerhalb der muslimischen Community?
Ich denke auf jeden Fall. Also ich merke schon, dass es ja viel mehr diskutiert wird. Es gibt natürlich einige, die sagen, okay, ich verzichte lieber auf diesen Begriff des Feminismus, benutze dafür einen anderen Begriff, sei es jetzt eben zum Beispiel Geschlechtergerechtigkeit als Aufhänger. Das ist auch völlig legitim. Man muss ja diesen Begriff nicht benutzen. Es gibt durchaus auch Gründe, warum man darauf verzichten kann, geschichtliche Gründe auch. Aber es tut sich massivst etwas. Und ich sehe vor allem den Vorteil darin, dass wir eben einfach globaler viel mehr vernetzt sind, dass wir die Möglichkeit haben, auch über Social Media sehr viel zu machen und auch viel zu transportieren. Gleichzeitig ist Social Media auch eine Gefahr, die dagegen läuft, weil wir natürlich auch viele Kanäle haben, die extremistischer Natur sind, fundamentalistischer Natur sind, wo dann eben gerade diese patriarchalen Züge stark betont werden, Frauen doch sehr stark diskriminiert werden und dann auch weibliche Follower haben, die das unterstützen natürlich. Es sind ja nicht nur Männer, die diese Narrative unterstützen, sondern Frauen auch. Und das natürlich dann wiederum der Nachteil bei diesen Bewegungen. Aber ich sehe schon auf jeden Fall, im muslimischen Diskurs verändert sich gerade was mit der neuen, jüngeren Generation doch einiges.
An welchen Orten müsste man deiner Meinung nach mehr zu Feminismus sensibilisieren?
In den Moscheen auf jeden Fall. Also definitiv müsste man in den Moscheen einfach auch Frauen mehr Raum geben. Also so Raum im virtuellen Sinne oder auch im Gebetsräume auf jeden Fall müssen einfach Frauen mehr zur Verfügung stehen. Man müsste mehr ein Bewusstsein entwickeln, dass Frauen aktiver Teil der Gemeinschaft sind, und es müsste einfach mehr wahrgenommen werden, dass Frauen eben auch das Bedürfnis haben, in die Moschee zu gehen, aber eben auch der Anteil von Frauen im geistigen Diskurs. Ja, also ich würde mir wünschen, dass auch bei Predigten zum Beispiel Frauen mehr eine Rolle spielen, auch als Überliefererin oder als diejenigen, die eben auch religiöses Wissen in unterschiedlichen Bereichen tradiert haben und so weiter, Vorbildfunktionen von Frauen und so weiter. Also man könnte ja die Rolle von Frauen viel stärker machen. Man könnte Frauen auch durchaus anbieten oder durchaus auch eine Khutba zum Beispiel von einer Frau machen lassen. Also ich rede jetzt hier nicht davon, dass man Frauen in den Mainstream-Moscheen als Vorbeterin zulassen muss. Ja, also dafür gibt es auch Räume. Also es sollte auch natürlich auch Moscheen geben, wo es das auch gibt. Aber zumindest, man könnte in den Moscheen den Schritt machen und sagen, okay, Frauen könnten aber zumindest die Khutba halten. Also Frauen könnten durchaus eine Rede halten. Warum auch nicht? Ja, also wir hören Frauen ja auch in der Universität und überall auch anders zu. Dann könnte man das eben auch im religiösen Raum zulassen.
Meinst du, Social Media kann da auch eine Rolle spielen, vor allem für jüngeres Publikum?
Ich denke schon. Also ich denke schon, dass das eine Möglichkeit ist, auch aufzuklären, auch einfach Impulse zu setzen. Man muss ja nicht mit allem einverstanden sein. Also es ist überhaupt nicht notwendig, dass jemand sagt, oh, Feminismus finde ich gut und finde Gleichberechtigung gut. Aber es geht eben darum, dass wir die Räume dafür haben. Was mich stört, ist, wenn man dann anfängt, Leute persönlich zu beleidigen, wenn man anfängt, aggressiv zu werden, weil man sich eben bedroht fühlt oder weil man irgendwie, ja, glaubt, man nimmt einem was weg, ja, sondern dass man einfach auch dafür offen ist und sensibilisiert. Und das kann man natürlich sehr stark über Social Media, aber man muss auch gleichzeitig, also man muss einiges aushalten können. Also sagen wir mal so, also wenn man den Diskurs über Social Media geht, dann weiß man ja, dass auch dort einiges passiert, was eben verbal unter der Gürtellinie landet halt.
Können Männer auch Feministen sein?
Aber klar, natürlich. Also es gibt auch einige Männer, die Feministen sind, die ehrliche Feministen sind, also nicht Feministen zum Schein, sondern die das wirklich auch, also wirklich auch so sehen und spüren und fühlen, dass das eben eine Selbstverständlichkeit sein muss, dass Frauen und Männer gleichgestellt sind.
Und was meinst du, wie kann Feminismus auch Männern zugutekommen?
Naja, Männer kommt ja natürlich auch ganz klar zugute, weil wir dann wegkommen von diesem Männerbild, was eben Männern eine totale Belastung oder Auflastung geben kann, wenn zum Beispiel es um Finanzielles geht, also dass es eben ganz klar immer heißt, ja, Männer sind für das Finanzielle nur zuständig und Frauen haben hier eigentlich keine Verantwortung, weil es, wenn man einfach ein Bewusstsein für Gegenseitigkeit entwickelt, also dass man sich gegenseitig unterstützt und je nachdem auch schaut, Männer auch zum Beispiel viel mehr mit einbeziehen kann im Familienleben. Da haben Männer am Ende des Tages natürlich auch was dafür, wenn sie ihre Vaterrolle mehr emotional auch leben können. Also wenn wir wegkommen von diesem Bild, dass Männer eben auch nur Härte zeigen müssen, sondern dass Männer durchaus auch eben emotional sein dürfen und auch eine emotionale Rolle mit einnehmen dürfen. Je nach Kontext will wir uns natürlich auch aufhalten. Also da tut sich ja auch einiges mittlerweile. Also das heißt, natürlich wird die Gesellschaft ja auch massivst entlastet, wenn man Frauen ebenbürtig zu Männern behandelt. Ja, also weil am Ende des Tages sind wir alle auf die Welt gekommen, laut dem Koran, um Kalifen zu sein, also als Verantwortliche für die Schöpfung mit den gleichen Kompetenzen. Und das ist, sollte ja eine Gesellschaft auch nutzen, ja, um eben auch den Auftrag Gottes zu erfüllen, der Schöpfung zu dienen. Und der Schöpfung zu dienen heißt jetzt nicht, Frauen sollen sich dann nur auf ihr Mutterdasein konzentrieren, sondern Schöpfung dienen kann eben auf vielfältige Arten und Weisen passieren.
So, wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Erst einmal ganz vielen Dank dafür, dass du uns bereichert hast mit deinem Wissen. Und ich habe noch eine letzte Frage, die so ein bisschen allgemeiner ist. Was brauchen Frauen und speziell muslimische Frauen und Mädchen in der Gesellschaft und in der muslimischen Community?
Also auf jeden Fall brauchen sie mehr Raum, um sich artikulieren zu können. Sie brauchen mehr Rückhalt für ihre Entscheidungen. Also wenn sie sich was für auch was immer entscheiden, dass sie das Gefühl haben, sie können das in Freiheit tun. Sie müssen sich nicht das erkämpfen, was sie dort machen, sondern sie bekommen einfach die volle Unterstützung der Gemeinschaft. Ich glaube, das wäre so eine grundlegende Sache, die wir einfach wirklich brauchen. Also das Gefühl zu haben, man wird von der Gemeinschaft getragen, egal was man für sich entscheidet, welchen Lebensabschnitt man wählt, wie man sich anziehen möchte, wie man sich verhalten möchte. Also dass man einfach das Gefühl hat, man hat trotzdem diesen Rückhalt in der Community, in der Familie, genauso natürlich. Das gehört ja auch zusammen. Und das, glaube ich, würde schon vieles ändern. Also weil man sich dann einfach auch viel mehr gestützt fühlt, als dass man das Gefühl hat, als Frau, man muss sowohl sich einmal behaupten innerhalb der Community, als auch nochmal außerhalb der Community mit der, im Zusammenhang mit der Mehrheitsgesellschaft. Ja, weil man ja dann irgendwie auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche Kämpfe führt.
Vielen Dank, liebe Dina. Das war sehr spannend und lehrreich. Ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen und ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal, inshallah.